Herzlich willkommen bei Wachs und Gäste. Heute ist mein Gast Helmut Scham. Neben beruflichen Projekten verbindet Helmut und mich jetzt doch auch schon seit geraumer Zeit ein warmes, freundschaftliches Miteinander. Helmut Scham ist Fotograf und man kennt ihn auch unter seinem Künstlernamen Schampus. Seine Schwerpunkte liegen in der reinen Fotografie und in der Dokumentation besonderer Bauten in Verbindung mit gelungener Architektur. Er fotografiert Menschen und auch ganze Geschichten in den Bereichen Corporate Communication und Editorial. Worauf ich mich hier und heute besonders freue, ist zum einen, mit Helmut Scham über seine Arbeit als Fotograf zu sprechen, auch über Dinge abseits der Fotografie und, was ich persönlich ebenfalls sehr spannend finde, den Menschen hinter der Kamera noch ein bisschen besser kennenzulernen. Lieber Helmut, schön, dass du da bist. Du hast ja ursprünglich mal Politik, Wissenschaft und Jura studiert. So zumindest habe ich das diversen Unterlagen entnommen, bevor du vor über 25 Jahren deine Selbstständigkeit als Fotograf und Kommunikationsberater gestartet hast. Wenn man das so liest und hört, bringt man das im ersten Augenblick ja nicht wirklich mit Fotografie zusammen. Wie ist es denn dann letztendlich dazu gekommen, vor 25 Jahren, dass du gesagt hast, Fotografie, das ist es?
Ja, also erstmal danke Cosima für die Einladung. Direkt zu der Frage, ich hatte ja außer Politik und Jura auch noch Soziologie und Wirtschaft studiert. Das Ganze nannte sich damals Verwaltungswissenschaft an der Uni Konstanz und habe dann aber relativ bald gemerkt, dass ich beruflich dann doch eine andere Kurve einschlagen möchte. Das war dann die Fotografie. Ich habe dann noch zwei Stationen, einmal in der Werbeagentur gemacht und dann im Fotohandel, um mich dann 2000 tatsächlich selbstständig zu machen. Genau.
Okay.
Und Antrieb war einfach immer einmal das Medium als solches, die Fotografie. Es hat unheimlich Spaß gemacht, auch die Technik, die dahinter war, inklusive Dunkelkammer. Und natürlich die Erfahrung, dass ich als Verwaltungswissenschaftler voraussichtlich nicht so glücklich werden würde, als wenn ich als Fotograf arbeite.
Mhm. Ja. Und wenn du so ein bisschen rückblickend, 25 Jahre ist ja eine extrem lange Zeit, und noch dazu als selbstständiger Fotograf, das ist ja jetzt nicht so selbstverständlich und schon gar nicht in der heutigen Zeit. Was waren denn damals deine Zielsetzungen und was sind sie heute? Ist es noch deckungsgleich oder was hat sich gegebenenfalls verändert?
Also die Zielsetzung war natürlich, etwas zu tun, das einem Spaß macht, das man gerne tut. Das ist voll und ganz tatsächlich auch so eingetreten und funktioniert auch bis heute. Die Zielsetzung selber war gar nicht so klar umrissen, zum Beispiel dahingehend, dass ich jetzt unbedingt People-Fotograf werden möchte oder später kam ja dann die Beratung von Weingütern dazu. Das war auch nicht auf dem Schirm damals, sondern einfach erstmal loszustarten, mich auszuprobieren auf Basis der Fotografie. Ich hatte sehr viel Glück, weil gleich am Anfang dieser Selbstständigkeit auch ganz viel Zuspruch vom Markt kam. Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen treiben lassen und über die 25 Jahre, die das jetzt so läuft, eigentlich, möchte ich mal sagen, relativ gute Bilanz dann auch erreicht.
Mhm. Ja. Und gibt es da sowas rückblickend, so eine Erfahrung, die dich irgendwie bis heute am meisten geprägt hat und berührt hat? Gibt es da sowas?
Erfahrung jetzt während der Selbstständigkeit?
Ja, genau, während des Fotografierens, während der Selbstständigkeit, irgendeine Begegnung, irgendein Fotojob, irgendwie, wo du sagst, das bleibt mir irgendwie für immer in Erinnerung und das ist auch so ein bisschen das, was...
Ja, ja. Klar, also da gibt's ganz viele, aber vielleicht die mit Abstand wichtigste oder das wichtigste Ereignis war der Job für das Bodensee-Netzwerk, für das Netzwerk der Bodenseegärten, so muss man es sagen, was eine Dachmarke für Tourismusmarketing wurde. Und da durfte ich das gesamte Bildmaterial fotografieren. Das war ein schöner, großer Auftrag, der über viele Jahre auch lief, der bis heute wirkt. Und das hat schon eine gewisse Bedeutung, wenn man, sagen wir mal, hier in Schlossgärten, in Klostergärten, in Parkanlagen reinkommt und die fotografisch so umsetzt, dass die wirklich auch sich erfolgreich dann am Markt damit behaupten können. Ja. Mhm. Und das Projekt ist sehr erfolgreich, läuft jetzt im 11. Jahr und war tatsächlich so ein Meilenstein für mich in meiner Karriere. Das war auch ziemlich zeitgleich dann auch passiert mit meiner Rückkehr an den Bodensee. Ich hatte 6 Jahre Exil in Ulm durchlaufen und das Projekt startete 2014 und genau in dem Jahr sind wir auch wieder nach Konstanz zurückgekehrt. Also wir, das ist dann meine Familie und ich, und war dann auch so ein Startschuss, um hier wieder richtig Fuß zu fassen. Mhm.
Ja. Und das läuft immer noch, dieses Projekt? Das heißt, du fotografierst immer noch regelmäßig dafür?
Nein, nicht mehr regelmäßig, selektiv. Es gibt immer wieder kleine Jobs oder neue Teilnehmer. Es ist so, dass das Projekt als solches läuft, dann auch sich immer wieder weiterentwickelt. Es kommen neue Gärten hinzu, neue Anlagen. Und es gibt immer irgendwas zu tun, aber nicht mehr in dieser Ausprägung, nicht mehr in diesem Volumen wie damals 2014, 2015. Mhm.
Ja. Und wenn man das sich oder diese Arbeiten von dir sich gerne anschauen wollen würde, wo findet man die? Was muss man da machen?
Am direktesten wäre es im Internet. Also es gibt die Homepage von diesem Netzwerk der Bodenseegärten. Das nennt sich dann bodenseegärten.de, meines Wissens. Mhm. Es sind aber auch ganz viele Touristiker am Start hier am Bodensee, entweder autonom oder dann wiederum in Dachverbänden, die dann dieses Material laufend verwenden. Und da findet man regelmäßig die Bilder von mir. Mhm. Genau.
Das ist ja, oder was ich so interessant finde, gut, dein Schwerpunkt liegt sicher in interessanten Bauten, in der Architektur, genauso wie bei Menschen, bei Corporate für Unternehmen oder Editorial. Ja. Du bist ja dann auch, seit du wahrscheinlich dann irgendwann wieder hierher gezogen bist, das ist auch der, glaube ich, das, was dich da getrieben hat, natürlich auch in der Schweiz tätig, bietet sich ja an. Ja. Gute Fotografien braucht man Fotografen braucht man länderübergreifend. Ja, ja. Wie verstehst du dich denn und deine Bilder? Also, wenn ich deine Bilder sehe, ist es für mich immer Ästhetik, immer pur, und trotzdem mit einer Seele, wie ich finde. Also das schaffst du auf eine einzigartige Weise, diese Reinheit des Objekts darzustellen oder der Person und trotzdem dem ganzen Seele einzuhauchen. Siehst du dich auch ein bisschen als Künstler oder weißt du das irgendwie so von dir?
Jetzt kommt eine schwierige Frage. Also die meisten Bilder, die entstehen, jetzt gerade was Architektur betrifft, sind ja Jobs, das sind Aufträge, da ist ein Kunde, der mich bucht, der eine Erwartungshaltung hat, der dafür Geld bezahlt und ich muss einfach liefern, genau. Und das ist zum Beispiel, das ist im Wesentlichen erstmal der Kern. Trotzdem hat jeder Fotograf, jeder auch, der fotografiert, eine Handschrift, einen Stil, der dann auch in diesen Job mit einfließt. Es gibt darüber hinaus mittlerweile auch jede Menge digitale Helferlein oder digitales Know-how, wo man den Stil nochmal weiterentwickeln kann, wo man retuschieren kann, wo man auch, um es mal ganz plakativ darzustellen, bei Architekturjobs, wo man dann auch Fenster nachbearbeitet oder fehlende Jalousien nachbaut. Also das muss man einfach offen sagen, dass es diese Tricks gibt, die dann tatsächlich so ein Gesamtergebnis dann auch hervorbringen, das man an den Kunden ausliefert. Und ich freue mich, wenn du den Stil jetzt so beschrieben hast. Es ist tatsächlich so, dass ich versuche, möglichst klar und auch authentisch zu arbeiten und sehe mich bei solchen Dingen zunächst mal überhaupt nicht als Künstler. Ja. Natürlich gibt es viele Fotografen, die über den Künstler ihren Einstieg in den Beruf finden. Bei mir war es eher nicht der Fall, beziehungsweise andersrum. Ich versuche natürlich trotzdem immer mal wieder freie Projekte zu realisieren. Das gelingt hin und wieder, aber es ist einfach auch, um mal Dinge auszuprobieren als Fotograf. Ja. Also Künstler und Job oder Beruf, würde ich mal sagen, ist das Verhältnis 5 zu 95. Okay. Ja. Genau, also da werden wir auch die nächste Zeit kaum abweichen, weil es einfach in diesem Business hart zugeht und man die Zeit, die einem zur Verfügung steht und auch die Kundenbeziehungen, die man sich aufbaut, die muss man wirklich nutzen, um Geld zu verdienen.
Das ist so, oder dann nimmst du so ein bisschen meine nächste Frage oder eine der Fragen weg. Ist es letztendlich Mittel zum Zweck, weil alle Selbstständigen müssen den Beruf ja auch machen, um Ende des Tages damit Geld zu verdienen?
Ja. Natürlich ist es Mittel zum Zweck, aber man sollte halt dann trotzdem auch das so arrangieren, dass es einem Spaß macht. Also bei aller Zwanghaftigkeit und bei allen Problemen und Anforderungen, die so ein Beruf mit sich bringt als Fotograf, es muss Spaß machen. Wenn man dann morgens losfährt zum Set, muss man einfach wissen, dass es jetzt ein guter Tag wird, dass man hier vielleicht tolle Leute kennenlernt oder ein tolles Haus fotografieren darf und dafür natürlich auch sogar Geld dafür bekommt. Ja. Mhm. Also es muss einfach dieses Paket stimmen und da muss unter anderem auch das Label Freude und sich wohlfühlen draufstehen. Mhm. Punkt.
Mhm. Mhm. Wie würdest du denn deine Handschrift beschreiben?
Puh. Klar, authentisch, aber halt auch digital gepimpt, optimiert, manchmal auch zurechtgebügelt.
Ja. Mhm. Das ist auch so ein Thema, wo ich gern mit dir nochmal drüber sprechen will, möchte, diese Technik. Diese Neuerungen, die in rasendem Tempo kommen, kommen. Also da muss man ja als professioneller Fotograf eigentlich immer up to date sein. Man muss sich damit beschäftigen, bestenfalls auch gerne damit beschäftigen. Wie gehst du damit um und wie hältst du da Schritt? Ich meine, bei all dem, was du ja auch dann wirklich als Buchung hast, als tagtäglichen Job. Mhm.
Ja, es ist so, dass mittlerweile so ein Ausmaß an Neuerungen, an Innovationen, an Features, an Tools tagtäglich auf den Markt kommt, dass man das gar nicht mehr alles adaptieren kann oder überblicken kann. Und die Spezialisierungen sind eigentlich immer mehr und immer extremer. Und man muss rausfinden, was in diesem großen Pool der Innovationen einem wirklich nutzt, was einen anspricht, was Sinn macht und das dann ausprobieren, ganz gezielt. In der Regel macht man das dann auch direkt, wenn man, sagen wir mal, irgendeinen Job hat, wo man denkt, okay, das könnte jetzt hier dazu passen, lass uns das mal austesten. Das Zweite ist, dass man natürlich Input von Kollegen kriegt im Austausch, wenn man zum Beispiel gemeinsam mit Kollegen arbeitet an einem Projekt. Und das Dritte, Input über den Verband. Ich bin ja Mitglied im BFF und dort sind wir relativ gut betreut, auch was rechtliche Fragen betrifft, die jetzt auch immer wieder oder immer mehr, immer wichtiger werden, auch im Zuge der KI.
Kannst du noch mal ganz kurz, weil ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer wissen das nicht, was ist BFF?
BFF ist der Bund freischaffender Fotografen und Filmschaffender. Das ist ein relativ kleiner, leicht elitärer Berufsverband, wo sich freischaffende Fotografen organisieren. Man muss dort diverse Qualifikationen mitbringen, wird dann auch von einer Kommission geprüft, ob der Kollege dann auch zu uns passt. Und es sind in Deutschland ungefähr so 500 oder 550 Fotografen darin organisiert und sind in der Regel auch die wirklich guten Leute drin, also die auch große Kampagnen machen, die große Karrieren schaffen, die am Ende ihres Berufslebens mit vielen publizierten Büchern und tollen Ausstellungen dastehen. Und
also eine Auszeichnung, absolut.
Ja, ich sehe es so, ja. Mhm. Es ging, ich glaube 2014 bin ich dann im BFF aufgenommen worden, war das schon eine Auszeichnung auch für das, was ich dann davor schon geleistet hatte. Mhm. Ja.
Wenn du, man stellt sich immer vor, als dann Nicht-Fotograf, stellt man sich so immer vor, ja, dann du hast immer deine Kamera dabei und dann auch mal zwischen den Jobs oder am Wochenende und dann siehst du was und fotografierst. Mhm. Hast du wirklich immer deine Kamera dabei oder ist es auch mal so, dass du sagst, manches am Wochenende mache ich einfach auch mit dem iPhone?
Also ich habe die Kamera nicht immer dabei, weil, also irgendwann muss man auch mal einen Abstand finden. Zum Zweiten ist es so, dass jede Belichtung, die man macht, muss man ja irgendwann auf den Rechner übertragen, anschauen, bewerten, archivieren oder gleich wegschmeißen. Also wenn ich dann am Wochenende unterwegs bin, sollte es eigentlich Freizeit sein und man nimmt dann hin und wieder schon die Kamera mit. Also wenn wir jetzt am Wochenende in die Berge fahren, ins Appenzell oder einfach sonst auch verreisen, nehme ich die Kamera prophylaktisch mit, aber es kann schon passieren, dass ich die dann auch das ganze Wochenende über nicht bediene. Ja. Und das iPhone vielleicht nur im Zweifelsfall, so wirklich um einen kleinen Erinnerungsshot zu machen, wenn man irgendwas sieht, was man mal so vielleicht daheim nochmal kurz angucken möchte, aber nicht um ein tolles Bild damit zu schießen. Ja. Mhm. Und im Urlaub ist es zum Beispiel so, dass die Kamera mitkommt, aber die ersten Tage erstmal verschlossen bleibt. Und dann aber auch nur wirklich nur selektiv dann fotografiert wird. Ja. Also jetzt im letzten Urlaub hatten wir das Glück, dass wir ein unglaublich tolles, brutalistisches Gebäude von der SBB im Tessin entdeckten. Ja. Und da bin ich mehrmals auf der Autobahn dran vorbeigefahren und irgendwann mal runtergefahren, um mir das aus der Nähe anzuschauen. Und das war so unglaublich, dass ich dann auch tatsächlich mir eine Stunde Zeit genommen habe, das Ding durchzufotografieren. Und dann passierte folgender Glücksfall. Der Chef dieser Niederlassung, der auch Chef von diesem Gebäude war, hatte uns dann gesehen und spontan zu einer Führung durch das Gebäude eingeladen.
Wow.
Ja, und dann durfte ich das auch noch von innen fotografieren.
Sehr cool.
Ja. Das passiert, das nimmt man dann auch mit, aber ich versuche schon tatsächlich auch Abstand zur Kamera zu finden. Also man hat die jetzt nicht immer dabei.
So ein richtig perfektes, gelungenes, für dich zufriedenstellendes Foto. Wie sieht denn das für dich aus? Was muss denn da passieren, oder? Ja,
es muss natürlich ein Objekt oder eine Person oder ein Thema sein, das mich über den Tag hinaus berührt oder begeistert. Und wenn ich es dann schaffe, mit einem guten Licht, mit der richtigen Brennweite und dann mit dem anschließenden richtigen Datenfinish diesen Moment der Begegnung so auf den Punkt perfekt umzusetzen, dann ist es ein gutes Bild. Ja. Mhm. Und es gibt ja dann immer diesen Lackmustest, dass man diese Bilder veröffentlicht, also in aller Regel bei Instagram raushaut. Und dann merkt man dann schon, wie ist das Echo. Und es gibt dann tatsächlich so über die Jahre Bilder, die so gut sind, dass man die immer wieder raushaut und immer wieder die Begeisterung am Markt auslösen kann. Und dann weiß man, okay, hier haben wir was Zeitloses hinbekommen.
Mhm. Ja. Toll. Ja. Du hast ja ein Buch rausgebracht über deine Selected Works.
Ja, ja.
Auch ich war jemand, der von dir so ein Buch bekam, was mich wahnsinnig gefreut hat. Mhm. Warum eigentlich macht man ein Buch? Und dann natürlich auch, wie kann man, wenn man angefragt wird, gebucht wird, auch relativ schnell mal zeigen, hey, der bin ich, das mache ich, das ist meine Arbeit. Mhm. Und du hast jetzt über einen Zeitraum von 8 Jahren, 2017 bis 2024, deine Werke gezeigt in diesen Selected Works. Das sind in erster Linie Architekturfotos. Mhm. Du machst ja auch, wie wir eben gehört haben, Corporate People und so weiter. Mhm. Dürfen wir auch dahingehend sowas erwarten?
Ja, aber nicht in diesem Umfang wie jetzt bei Selected Works. Selected Works war eine Publikation, die ich lange schon im Kopf mit mir rumgetragen habe. Und es war natürlich ganz klar mal eine Maßnahme der Sichtbarmachung, ja, der Architekturfotografie, um damit auch ganz klassisch und banal Akquise zu betreiben. Ja. Das Projekt Selected Works in Architekturfotografie wird sicherlich in 2-3 Jahren eine Fortsetzung finden, wenn wieder neue Objekte so weit durch sind, dass man sie zeigen kann und auch in einer Publikation verewigen kann. Die Frage nach anderen Themen kann ich aktuell mit Ja beantworten. Es sind 2 bzw. sogar 3 Projekte im Kopf verankert und auch in der Mache. Da geht es einmal um ein ähnliches Projekt wie Selected Works, aber nur über People, die man so die letzten, würde man sagen, 10 Jahre fotografiert hat. Ich habe auch ganz viel Editorials hinter mir. Und die anderen 2 sind gezielte Porträts von Handwerkern, die jetzt biologisch in einem Alter angekommen sind, wo sie einfach ihr Business aufgeben. Naja, also wir reden von 70 plus. Und das sind dann auch beides, in beiden Fällen ein Stück weit die letzten ihrer Art, die jetzt verschwinden, auf Deutsch gesagt. Ja. Und da habe ich mir einfach so ein bisschen auch die freie Arbeit gegönnt, mal die beiden zu porträtieren. Einen kenne ich seit über 40 Jahren, den anderen habe ich erst vor 4 Wochen kennengelernt. Das haben mir dann Freunde und Bekannte vermittelt. Aber es hat in beiden Fällen Spaß gemacht. Ich habe tolle Dinge festhalten können, auch tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Und die beiden Projekte lasse ich tatsächlich dann auch drucken. Allerdings nicht so umfangreich, nicht so üppig und auch nicht als Akquise-Instrument, sondern just for fun, ja, um hin und wieder mal Leuten eine Freude zu machen. Schau mal her, den kennst du doch auch. Hier gibt es ein tolles Porträt über ihn. Ja.
Toll, ja. Finde ich ganz toll, ja. Dass man auch mal ein bisschen weggeht, genau. Und sagt, es ist nicht alles Mittel zum Zweck, sondern einfach, weil es große Freude macht.
Es ist übrigens auch, ich habe ja diese Selected Works auch ganz bewusst als Printprodukt eingefädelt, initiiert, weil ich merke, dass Print in bestimmten Situationen deutlich besser und mehr bewirkt, als wenn man kurz irgendwo am Rechner sitzt oder über einen Handymonitor was wegwischt. Ja. Und das Kalkül war ja, dass die Publikation so üppig, so spannend und cool daherkommt, dass man die nicht sofort ins Altpapier wegschmeißt, sondern vielleicht mal eine Woche oder 4 Wochen irgendwo auf dem Tisch oder auf dem Schreibtisch oder weiß der Geier wo ablegt, weil sie einfach zu neugierig macht. Ja. Und dieses Kalkül ging tatsächlich auf. Also es gab in der Tat Rückmeldungen von sehr interessanten Leuten, wo auch die eine oder andere extrem spannende Geschäftsbeziehung damit eingefädelt wurde. Ja.
Es ist auch ein total schönes Werk. Ich nenne es wirklich Werk, weil es ist, ich bin natürlich auch sehr haptisch veranlagt. Ich mag es gern, Dinge anzufassen. Und ich finde, es liegt auch gut auf jedem Schreibtisch, auch wenn man es einfach da liegen hat. Es ist toll anzuschauen und es macht immer wieder Freude, auch nochmal anzuschauen, weil man sieht dann plötzlich was ganz anderes. Und das ist, insofern ist es dir zu 100%, finde ich, gelungen. Und ja, und ich finde halt ganz toll, dass du sowas auch machst und sagst, okay, die Zeit nehme ich mir. Klar, vielleicht in einer etwas ruhigeren Phase, aber könnte man ja auch andere Dinge machen und mal durchschnaufen. Und das ist einfach sehr sympathisch und toll. Zu deinen Prioritäten noch so ein bisschen. Die verschieben sich ja manchmal im Laufe der Zeit. Ist das auch bei dir so? Liegen die heute woanders wie vielleicht noch vor ein paar Jahren? Oder sagst du, das hält sich immer so ein bisschen die Waage? Wie ist denn das?
Nein, also hat sich eigentlich im Großen und Ganzen nichts verschoben. Es hält sich, was jetzt die Jobs betrifft, tatsächlich alles so ein bisschen die Waage. Das hat auch mit unserer geografischen Lage hier zu tun. Also wir sind eigentlich Provinz. Wenn du als Fotograf in der Großstadt arbeitest, war es zumindest in der Vergangenheit so, man kann sich da sehr stark spezialisieren, also Food-Fotograf oder reiner Industriefotograf oder Produktfotografie, wo man jahrelang für einen Auftraggeber das meiste dann fotografiert hat. Das funktioniert in der Provinz nicht, da muss man sich viel breiter aufstellen. Deswegen gibt es auch kaum Verschiebungen in den Prioritäten, weil man nimmt eigentlich alles mit, was einem so, ich sage es mal, banal über den Weg läuft. Und das sind dann einfach auch ganz viele Ausprägungen. Also People, Editorial, man macht auch mal ein Produkt, aber das kommt und geht. Es gibt sicherlich Jobs, die viele Jahre laufen und irgendwann mal vorbei sind, weil das Marketing sich komplett austauscht oder die Firma verkauft wird oder das Projekt innerhalb der Firma eingestampft wird oder beendet wird. Ja, das kommt immer mal wieder vor. Mhm. Ja. Also das sind dann so die Sprünge oder die wirklich größeren Veränderungen, die passieren. Mhm. Aber von meiner Seite aus gibt es keine gravierenden Prioritätenänderungen. Mhm. Ja.
Du bist ja extrem gut vernetzt. Kann man sagen, das gehört dazu. Ja. Ich glaube aber auch, es gibt Menschen, die sind mal besser und mal weniger gut vernetzt und können das auch, das Vernetzen. Ich finde, das muss man ja auch ein bisschen können. Ja. Beziehungsweise man muss ja auch derjenige sein, mit dem man sich gerne vernetzt. Mhm. Und weil du gerade so die Region angesprochen hast, ich glaube, korrigiere mich, aber da gibt es ja nicht so viele Menschen, die jetzt, also die für deine Arbeit in Frage kommen und dich nicht kennen. Ist das dir irgendwie, ist das für dich eine Arbeit oder ist das irgendwie so entstanden durch dich und deine Art und dich als Mensch?
Also gut, man bewegt sich natürlich in einem gewissen sozialen Kosmos und was wirklich 20 Jahre lang super funktionierte, war das Empfehlungsmarketing. Ja, also man hat bei Kunde A einen Job gemacht oder zwei oder drei und dann kam dessen Kollege, Mitbewerber oder Freund irgendwann mal drauf, dass das ja gut ist und hat sich dann quasi dann auch an mich gewandt oder beziehungsweise wurde von Kunde A dann so kommuniziert, du, ja, mach das mal mit dem Shampoos, mit dem Herrn Scham. Und allein über den Job wiederum, über diese Beziehungen, die dann dadurch entstehen, findet dann wieder Vernetzung statt. Ja. Ein ganz großer Teil der Vernetzung hat aber schon vor dem Job stattgefunden, also vor meiner Selbstständigkeit, wo ich ja 5 Jahre Handel hier am Bodensee gemacht habe, also Fotohandel, wo man natürlich auch ganz viele Leute kennenlernt, die fotografieren, beziehungsweise die, wo wiederum eigene Firmen betreiben, wo dann auch Kundenbeziehungen entstanden sind. Und was auch sehr viel jetzt noch dazu kommt, ist natürlich soziale Medien. Ja. Also man muss schauen, dass man einfach dort auch mitschwimmt. Und je mehr man in den sozialen Medien mitschwimmt, desto weniger muss man abends nur irgendwie unterwegs sein, um jetzt in irgendwelchen Locations neue Leute kennenzulernen. Das macht man natürlich schon und dann gibt es auch immer wieder neue Verbindungen und Netzwerke. Ja. Also es ist einfach ein Mix, der sich immer mal wieder leicht verändert. Als Fotograf muss man ein Stück weit auch Selbstmarketing betreiben. Gehört dazu. Und so entstehen halt dann auch die Netzwerke. Mhm. Ja. Also wir kennen uns zum Beispiel auch über eine Jobbeziehung und es hat dann funktioniert und jetzt machen wir einen Podcast zusammen.
Genau.
Ja.
Da würde ich schon auch noch gern mit dir mal drüber sprechen. Ein sehr interessantes Projekt, das Assisi-Panorama in Konstanz, was du da mit begleitest mit deiner Kamera, das Entstehen.
Ja.
Total interessant, wie ich finde. Generell ein interessantes Projekt natürlich für Konstanz und Umgebung. Und dann auch zu sehen, also finde ich großartig, dass man dahingehend jemanden wie dich gefunden hat und sagt, lass uns das mal dokumentieren, weil meistens macht man das ja erst, wenn es fertig ist. Und magst du da mal ein bisschen erzählen, was du, wie das so ist, was man da so erlebt und was da so entsteht? Weil ich glaube, es ist schon ein sehr außergewöhnliches Projekt auch für dich, oder?
Ja, das Projekt ist außergewöhnlich. Jetzt weniger wegen der Größe, sondern schon mal wegen seiner Architektur, wegen seinem Standort und seiner Bedeutung in der Zukunft für das Marketing von Konstanz. Ja. Das Projekt Assisi Panorama war ja viele Jahre so ein bisschen wie so ein Aschenputtel. Ja. Es war wie so ein Phantom. Man hat viel geplant im Hintergrund. Es wurde immer mal wieder publik, dass da was kommen könnte oder sollte. Und viele haben das aber nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Und dann passierte Folgendes. Es wurde einfach mal angefangen zu bauen an einer extrem prominenten Stelle, an der Auffahrt zur Rheinbrücke, Schänzlebrücke, wo jeden Tag gefühlte zigtausende Leute dran vorbeifahren. Ja, und auf einmal stand da in Rekordzeit hochbetoniert dieser Aufzugs- und Treppenbau wie so ein Zahn in der Landschaft und markierte ein neues Wahrzeichen. Ja. Anders bezeichnen, ein neues Wahrzeichen für die Stadt. Und dann hat man damals schon, das war Ende 24, gemerkt, aha, hier passiert jetzt tatsächlich was Außergewöhnliches. Ja. Und wenn man mal sich die Mühe machte, die Baustelle aus der Nähe anzuschauen, war einem klar, dass hier ein ziemlich dickes Teil hingebaut wird. So. Und es gab dann diverse glückliche Umstände, dass ich den Investor kennengelernt hatte, den Herrn Scheidmeier aus Pforzheim. Und er dann tatsächlich dann auf mich zukam und meinte, wollen Sie das denn nicht für uns dokumentieren? Weil wir merken, dass es jetzt aufgrund dieser Baumaßnahme auf einmal das Interesse gewaltig anschwillt. Und es war dann die Zeit des Rohbaus, wo dann zweimal pro Woche irgendwelche Architekturklassen von der HTWG und irgendwelche Büros überregional zur Besichtigung auf der Baustelle waren und sich erklären ließen, was hier genau passiert, weil auch der Bau als solcher ziemlich innovativ ist, mit also ein Holz-Hybridbau und auch der Aufzugs- und Treppenbau wurde ja quasi in einem Zuge hochbetoniert, ohne dass es stoppen durfte. Also das war dann auch von der Logistik her eine spannende Sache. Und der Herr Scheidweiler, der Investor, lässt mich das Ding jetzt dokumentieren, um einfach dieses Wahrzeichen, die Entstehung dieses Wahrzeichens dann später dokumentiert zu haben. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine Publikation, eventuell irgendein Buch über die Entstehungsgeschichte. Wie auch immer. Interessant ist auch die Zusammenarbeit mit dem Büro Sauerbruch hatten, die halt in diesen Turm geplant hatten. Und für die ist die ganze Baustelle auch was Besonderes, eben wegen der Holzkonstruktion, auch die Kuppel oben auf dem Dach, die ja nicht nach außen sich wölbt, sondern nach innen. Und was das Schöne an diesem Panoramaturm sein wird, ist die Außengestaltung der Fassade. Das ist dann wieder ganz typisch Sauerbruchhatten, die ja spezialisiert sind auf besonders spektakuläre Fassadenverkleidungen. Und Konstanz bekommt tatsächlich ein neues Wahrzeichen. Mhm. Ja, und ist in dem Moment natürlich auch eine große Ehre, wenn man das dann auch, also einmal für den Investor als auch für das Architekturbüro dokumentieren darf.
Und dann die Fotos natürlich. Also Dokumentation ist ja eins, die kann man so und so machen, aber wir Außenstehende dürfen ja so ein bisschen Einblick über Instagram bekommen. Und das ist extrem interessant. Und wie du sagst, wenn man ein bisschen auch sich für Architektur, Bauten und schöne Dinge interessiert, dann ist es ja toll, diese Innenansichten, ich nenne das mal so, die du da immer wieder lieferst. Also macht Freude und Lust auf mehr. Und lässt einen so ein bisschen kribbelig werden, was da jetzt bald oder immer wieder entsteht. Ja. Genau.
Ja, es gehen ja jetzt auch ganz offiziell die ersten Bilder on air, das Stadtmarketing von Konstanz als auch das regionale Marketing Bodensee West publizieren jetzt auf den Winter hin ihre neuen Magazine und dort wird natürlich der Panoramaturm jetzt schon als touristischer Hotspot vermarktet und angepriesen und darauf fließen jetzt schon die ersten Bilder ein. Und natürlich auch Sauerbruchhatten als Planer, als Architekten in Berlin haben natürlich parallel jetzt zum Marketing, das die Stadt und auch Familie Scheidweiler macht, natürlich ihr eigenes Marketing auch schon damit ausgestattet.
Ja, klar. Sehr spannend. Weil wir da so auch gerade jetzt so hingekommen sind, Studenten, Architekturbüro, Fotografie. Was würdest du heutigen Fotografiestudenten mit auf den Weg geben, wenn du vor denen stündest und so ein bisschen über das Fotografieren erzählst?
Okay, also mit auf den Weg geben, schaut, dass es Spaß macht. Schaut, dass ihr jeden Tag Freude habt, wenn ihr eine Kamera in die Hand nehmt. Und sucht eure Nische, sucht euren Weg. Es ist immer ein Platz da. Ja, man muss ihn finden. Man darf nicht zu schnell die Flinte ins Korn schmeißen. Das ist ganz wichtig. Also man braucht einen sehr langen Atem. Es dauert Jahre, bis man seinen Markt findet und seinen Stil entwickelt, der am Markt platzierfähig wird. Ja, und dann, wir haben ja vorhin schon über das Networking gesprochen, das ist natürlich auch wichtig. Also man muss einfach dranbleiben, wissen, was man tut, es muss Freude machen und man braucht einen langen Atem. Ja. Ja, das muss einfach gewährleistet sein. Wer glaubt, er möchte später als Fotograf arbeiten, weil er bei der letzten Hochzeit von der besten Freundin eine schöne Bilderstrecke fotografiert hat, ist vermutlich nicht glücklich später, wenn er die Laufbahn einschlägt. Ja.
Du hattest das ja selber auch erwähnt, ich habe es im Intro so ein bisschen erwähnt, man nennt dich ja auch Shampoos.
Ja.
Und da, glaube ich, wird es auch so wie mich auch, wie es mich auch interessiert hat, ja. Viele interessieren, wie kam es denn zu dem Namen?
Ja, das hat natürlich mit meinem Nachnamen zu tun, Helmut Scham. Und der Rufname Shampoos entstand relativ früh, irgendwann, ich kann es nur grob sagen, als ich in der 6. Klasse am Gymnasium war. Ja. Damals wurde es en vogue, dass man irgendwelche Spitz- und Kosenamen erfunden hatte und irgendeiner rief dann Shampoos über den Schulhof. Keine Ahnung, wie er drauf kam, aber das war so treffend und so passend, dass es auch ab dem Moment nicht mehr abgestellt werden konnte. Und es ging dann ja weiter, dass also tatsächlich, wenn man nochmal an die Schulzeit am Gymnasium sich zurückerinnert, man bekommt dann irgendwann in der 11. oder 12. Klasse einen Lehrer, den kannte man schon viele Jahre an der Schule, aber man hat ihn dann in der 11. Klasse dann zum ersten Mal tatsächlich bekommen. Und der kannte einen dann schon als Shampoos, ja. Und war dann immer erstaunt, wie man richtig heißt. Und das ging dann weiter, als ich dann nach Abitur und Bundeswehr kam ich, also ursprünglich in Ravensburg das Abitur gemacht, kam ich dann rüber nach Konstanz, um hier zu studieren. Und damals war es so, dass der halbe Abitursjahrgang mit mir rüberkam nach Konstanz. Und so wurde auch der Shampoos als Bezeichnung, als Rufname von Ravensburg nach Konstanz transferiert und hat sich dann hier noch mehr verbreitet. Ja. Ja. Mittlerweile ist es aber so, dass viele Leute mich entweder Helmut, Herr Scham oder Herr Shampoos ansprechen, rufen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das bloße Shampoos als Firmierung nicht mehr ausreicht. Es hat sich irgendwo verlaufen und man kann damit auch nicht mehr neue Kunden wirklich seriös ansprechen und habe dann aus der Not eine Tugend gemacht und die Firmierung letztes Jahr auf Herr Shampoos dann abgedatet und verändert.
Sehr nett. Ja. Nette Geschichte, danke dir. Ja. Dass das so weit zurückliegt, wusste auch ich nicht.
Ja, ja.
Ja. Sehr sympathisch. Aber, ja.
Also,
ja. meinen Gästen stelle ich immer gern so am Ende unseres Gesprächs so eine Frage, wo ich die erste Hälfte des Satzes beginne und in dem Fall dich, lieber Helmut, einfach bitten würde, den Satz zu beenden.
Okay, ich bemühe mich. Ja.
Was ich in meinem Leben unbedingt noch fotografieren möchte, ist?
Diverse Alpenregionen. Ich kann dir aber jetzt keine bestimmte nennen. Es gibt so viele schöne Berge, Seen, Täler. Also das schwirrt mir schon noch so ein bisschen im Kopf rum, dass man das irgendwann später mal, wenn man da wirklich die Zeit hat, in Klammer Rente, dass man hoffentlich bei guter Gesundheit das noch in Angriff nehmen kann. Ja.
Und warum genau Berge, Täler, Seen?
Weil es immer Orte der Ruhe sind. Ja, ja. Wenn man dort steht und ich habe dafür auch eine Kamera, die sehr auf Entschleunigung setzt und wo man wirklich nur wie vor 50 Jahren sich mit Blende, Zeit und Kabel und Schnickschnack arrangieren muss, das einfach Momente sind, die man jetzt nicht hinbekommt im Alltag, im Joballtag, und sich dann dort eigentlich die schöne Ruhe der Berge mit dem langsamen, entschleunigenden Fotografieren verbinden kann.
Lieber Helmut, das wünsche ich dir ganz arg, dass es diese Momente irgendwann geben wird. Und ich bin sicher, du findest sie und sie finden auch dich und wollen fotografiert werden. Danke dir sehr für diese großartigen Einblicke. Danke dir fürs Menschsein und ein großes Danke an alle, die diesen Podcast hören.
Ja, Cosima, vielen Dank für den netten Plausch hier bei dir und nochmal auch danke für die Einladung, dass wir das hier so spontan hinbekommen haben. Ich hoffe, dass der eine oder andere, der das dann später anhört, vielleicht mich jetzt besser kennt oder einschätzen kann und vielleicht auch die eine oder andere Anregung für seine Laufbahn als Fotograf mitnehmen kann.